Hallo, herzlich willkommen im Sumpf. Ich bin Felo und heute gibt es eine kleine Solo-Folge, die ich mal soeben aus der Lameng aufzunehmen gedenke. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, mir alleine zuzuhören. Vielleicht hört ihr ja auch die Nabelshow und seid es gewohnt. Es hat sich jetzt einfach so ergeben, denn ich bin momentan zu Besuch bei meinen Eltern und weil wir da häufig ein bisschen mit dem Programm hadern, wir schauen uns gerne gemeinsam Filme und Serien an, finden auch oft gemeinsame Geschmäcker und manchmal sind das überraschend abgefahrene Filme, die wir da zusammen schauen, die ich nie vermutet hätte, dass sie meinen Eltern gefallen. Anspruchsvolle Filme, die ich in meine Nerd-Bubble sofort aufnehmen würde. Und manchmal kommen von meinen Eltern tolle Vorschläge, die ich selber nie auf dem Plan hätte. Und manchmal passiert es einfach, dass wir einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und dann haben wir keine große Lust, uns zu streiten. Und dann wird halt doch einfach nur das Fernsehprogramm eingeschaltet. Und dann läuft so das Übliche, die Quizshows, die Fernsehjournale und irgendwann wird der Tatort eingeschaltet oder Bares für Rares. Einfach, weil wir uns dann nur auf das einigen können. Das hat alles auch so seinen gewissen Unterhaltungswert. Aber ich verblöde irgendwann dabei. Oder nein, verblöden ist nicht das Wort. Ich habe so ein gewisses Gefühl, mir fehlt der Eskapismus, weil ich bei vielem, was so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft, das Gefühl habe, ich sehe einfach nur das, was ich sowieso die ganze Zeit sehe, sobald ich aus dem Haus gehe, die gleichen blöden, nervigen Leute, die ohnehin um mich rum sind. Und dann sucht man so ein bisschen was anderes. Also ich habe jetzt, bin mir durch Zufall auf Netflix auf eine Beziehungskomödienserie, eine Comedy-Drama-Serie, würde man sagen, Miniserie. Der Unterschied ist mir auch immer nicht so ganz klar. Wenn Serien ohnehin nur eine Handvoll Episoden haben pro Staffel, wo ist der Unterschied zu einer Miniserie? Eine Miniserie ist eine in sich abgeschlossene Geschichte. Wenn sie dann eine zweite Staffel bekommt, ist sie immer noch eine Miniserie? Eigentlich? Auf jeden Fall, die Serie, über die ich jetzt heute reden will, ist The Four Seasons. Läuft auf Netflix, ganz neu, 2025. Und deswegen auch Spoilerwarnung, weil es ist neu. Ich kann aber versprechen, dass ich, was ich spoilere, nur bis zur Hälfte der Serie spoilere. Denn wir haben sie selber noch gar nicht ganz angeschaut, was jetzt durchaus von mir beabsichtigt ist. Ich möchte selber auch noch ein bisschen mir das offen lassen, wie geht's eigentlich weiter, so dass ich jetzt in Andeutungen gar nicht spoilern kann, aber die ersten 4 der 8 Episoden, über die wird hier gespoilert, da müsst ihr jetzt durch. Warum ich das im Sumpf bringe? Ja, eigentlich ist das der Ansatz ist, was machen eigentlich heute die Schauspieler und Schauspielerinnen? Oder was haben die später noch gemacht von M.A.S.H.? In dem Fall ist es Alan Alda, der aus der Schauspielerriege einer derjenigen ist, der immer noch am Leben ist. Hoch betagt mittlerweile, ich glaube 90. Man merkt es auch, wenn man ihn sieht. Nicht mehr jung, aber scheinbar immer noch fit. Ich musste mal schauen, was sein Podcast eigentlich macht. Zuletzt vor ein paar Jahren hat man dem angemerkt, geistig ist er noch fit da. Jetzt dürfte er so um die 90 sein. Und Alan Alda tritt tatsächlich in dieser Serie auf. Ich habe die angeschaut und plötzlich in einer Szene ganz unerwartet tritt Alan Alda, der Schwiegerpapa, hochbetagter, gut gelaunter und geistig sehr reger Schwiegerpapa ins Bild. Und erzählt Schweinskram aus seiner Ehe. Sehr lustig. Und dann ist mir im Abspann erstmal aufgefallen, Moment mal, der Name taucht ja noch ein paar Mal auf. Die Serie basiert nämlich auf einem Film von Alan Alda. Alan Alda hat tatsächlich genau diese Geschichte Anfang der 80er, ich glaube 81, verfilmt. Das war ein Film von ihm, Drehbuch, Regie und Hauptdarsteller. The Four Seasons, eine Geschichte über 3 Paare im mittleren Alter, die sich in regelmäßigen Abständen gemeinsam zum Urlaub treffen, immer im Vierteljahresabstand, deswegen The Four Seasons, die 4 Jahreszeiten, und dort so ihre Beziehungsprobleme durchleben. Das ganz kurz gesagt, und darum geht es tatsächlich auch in der Serie. Und Tina Fey, die hier in der Neuauflage eine der Hauptrollen spielt, zusammen mit Lang Fisher und Tracy Wingfield, haben hier das Remake dazu geschrieben und produziert. Und Alan Alda ist auch als Produzent dieser neuen Serie aufgeführt. Also die Antwort, das macht heute Alan Alda. Immer noch aktiv, der Mann. Sein Auftritt war zwar nur ein kleiner Mini-Auftritt, aber nun ja, mit 90 stehst du auch nicht mehr unbedingt wahrscheinlich gerne voll die ganze Zeit vor der Kamera. Ist ein anstrengender Job. Da ist Produzent möglicherweise ein bisschen weniger anstrengend. Hinter der Kamera lebt sich's dann leichter, wenn man so das quasi Rentenalter, was in Hollywood manchmal sehr alt sein kann, erreicht hat. Die Hauptrollen, ich hatte es jetzt gerade schon mal angesprochen, Tina Fey spielt Kate, Will Forte spielt Jack, ihren Ehemann, Steve Carell spielt Nick, jetzt muss ich meine Handschrift lesen können. Kamer, spielt Anne, seine Ehefrau. Und weil wir schon im Spoiler-Territorium sind, Erica Henningsen spielt Ginny, seine spätere, 20 Jahre jüngere Freundin. Es tut mir leid, wenn ich euch die Überraschung verdorben habe. Ah, okay. Der Star ist erbost, dass ich hier podcaste. Ich sitze schon wieder zu nah an dem starren Nest im Garten. Da müssen die jetzt einfach mal durch. Der füttert deine Jungen, ich tue denen nichts. Ich gehe jetzt hier nicht weg. Tut mir leid. Ich beeile mich, dann bin ich weg und dann kannst du deine Jungen füttern. Ehrlich. Die Amseln hier im Garten sind so zutraulich, aber die Stare sind misstrauische Biester. Und wenn die erstmal ausgewachsen sind, die Jungen, dann tyrannisieren die alle anderen Vögel hier im Garten. Warum haben wir immer Mitleid mit dem starren Aufwuchs? Weil die in unserem alten Lieblingskletterbaum nisten und so oft von Elstern belästigt und gekillt werden, der starren Nachwuchs. Da haben wir immer Mitleid. Und wenn es die jungen Stare schaffen, groß zu werden, ja, haben wir kein Mitleid mehr. Aber wer will sie ja auch nicht den Elstern zum Fraß vorwerfen? Nur es gibt hier keine Elstern mehr, interessanterweise. Es gibt auch keine Eichhörnchen mehr. Die sind von irgendeinem Habicht gefressen worden. Schade, wir hatten hier früher zwei Eichhörnchen. Es ist alles weniger. Die Stare sind unglaublich beschäftigt. Aha, jetzt haben sie sich daran gewöhnt, dass ich hier sitze. Scheinbar bin ich doch keine Gefahr. Es wird immer ein bisschen Krawall geschlagen, gekrächzt, ärgerlich, aber trotzdem weitergefüttert. Gut, vielleicht hört ihr es ja, das Zwitschern. Ich habe mal das zweite Mikro näher an den Baum gestellt, weil ich mir schon gedacht habe, dass man da ein bisschen Atmosphäre einfangen kann. Egal, wo war ich hier? Colman Domingo spielt Danny und Marco Galvani spielt Claude, seinen Ehemann, Partner. Wie ist das momentan? Das Ganze spielt, das sind New Yorker Paare. Ich weiß nicht, ich sage jetzt mal Partner, vielleicht auch Ehemann, wie das da jetzt mit dem Eherecht ist. Ich glaube, ja, nach New Yorker Gesetz können die verheiratet sein. Es ist tatsächlich, soweit ich weiß, in der Serie bislang nicht ausgesprochen worden. Ja. Das Ganze spielt, wie gesagt, in 8 Episoden. Die jeweils nach dem Motto The Four Seasons, die 4 Jahreszeiten, in die 4 Jahreszeiten aufgeteilt werden. Immer 2 Episoden in einer Jahreszeit. Und das Ganze auch immer sehr schön untermalt von den 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Ihr kennt das, ich spiele mal den Anfang von Frühling vor. Ich habe mich hier für eine Aufnahme des London Philharmonic Orchestras entschieden. Und da, jetzt weiß ich immer nicht, wie man den ausspricht, Itzhak Perlman, furchtbar. Weil ich die, schon weil ich den tatsächlichen Original-Soundtrack im Netz noch nicht gefunden habe. Der ist von, ich weiß nicht mal gerade, wer das inszeniert hat oder ob es dann noch Mir ist nicht aufgefallen, ob es da noch anderen Soundtrack gibt, aber das, was mir immer wieder auffällt, das sind die vier Jahreszeiten von Vivaldi und das ist hier, falls ihr das nicht im Ohr habt, was ihr ziemlich sicher habt, mal zur Einstimmung die ersten paar 15 Sekunden. Ja, kennt man doch. Es ist bekannt. Das dürfte, die vier Jahreszeiten von Vivaldi dürfte unter den bekanntesten sein, was es in der klassischen Musik so überhaupt gibt. Kommt wahrscheinlich vom Bekanntheitsgrad gleich direkt nach Ba-ba-ba-ba. Das, was mein Vater früher mal einem unserer Käfigvögel versucht hat beizubringen. Das ging auch ganz gut. Irgendwann mussten die Vögel abgeschafft werden. Und wegen Asthma, dann kamen die bei einem befreundeten Bauern in die große Voliere, haben da noch vergnügte Jahre verbracht. Und immer wenn mein Vater mal zu Besuch kam, hat er sich dann trotz Asthma an die Voliere rangewagt und versucht, den Vögeln nochmal, also dem Weibchen von dem Vogelpärchen, das wir hatten, was waren denn das? Es waren irgendwelche graue Sittiche, er hat dann versucht, dem Weibchen die ersten Töne von Beethovens Fünfter zu entlocken. Ja, es war aus Mangel an Übung, aber hat es nicht mehr ganz so geklappt. Aber sie hat sich immer tapfer geschlagen. Irgend sowas. Ja, die Stare sind auch große Musikanten. Wenn die hier loslegen, das Starenmännchen ganz oben auf dem Apfelbaum sitzt, da kriegt man was zu hören. Das ist wirklich virtuos. Ja, Vivaldi. Ich muss ja auch ein bisschen über Vivaldi reden. Zitate recht. Nein, sollte mir nicht schwerfallen. Ich mag es ja prinzipiell, wenn ich klassische Musik mit Filmen oder überhaupt klassische Musik mit Filmen kombiniert habe. Diese Mischung aus alter Musik und neuen Filmen hat immer einen gewissen Reiz und das ist jetzt nichts Neues. Das gibt es schon tausendmal, das hat man schon so oft gehört. Das ist nicht originell wie jetzt, seien wir ehrlich, die ganze Serie, die ich euch gerade vorstelle, ist jetzt nicht übertrieben originell. Das gibt auch schon das ist die tausendste Beziehungskomödienserie. Nichts Neues. Aber es ist trotzdem immer schön. Es gibt dem Ganzen immer einen gewissen Reiz. Gut, hier werden ganz häufig schon einfach die Bilder der Landschaften beschworen. Denn jedes Mal, wenn sich diese drei Paare treffen, dann verbringen die gemeinsam einen Urlaub. Am Anfang treffen sie sich in dem Wochenendhäuschen von Nick und Anne. Das liegt irgendwo wahrscheinlich in Fahrweite von New York. Wo genau, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, an einem sehr schönen See, also wirklich inmitten einer wirklich schönen Landschaft. Und diese Landschaft wird dann, Entschuldigung, und diese Landschaft wird dann mit den Klängen von Vivaldis Frühling in Szene gesetzt. Das hat ein bisschen was von Werbefilm, kommt schon auch ein bisschen kitschig darüber, aber ist sehr reizvoll, weil das natürlich auch es gibt diese schöne Stimmung wieder, wir machen jetzt gemeinsam Urlaub und das untermalt das Ganze. Natürlich ist es immer schön. Du kannst eigentlich alles immer so ein bisschen immer etwas erhöhen, den entweder ergänzen mit klassischer Musik, dass du das Schöne hervorhebst oder eben einen gewissen Kontrast auch schaffen. Es ist einfach, bringen wir eine schöne Landschaft und ergänzen die mit Vivaldis vier Jahreszeiten, dann haben wir einen schönen Werbefilm. Zeigen wir beispielsweise, weil wir gerade bei Beziehungsdramen sind und die ja auch nichts Neues sind. Beziehungsdramen sind so alt wie die Menschheit. Der Höhlenmensch sieht, der Höhlenmann sieht die Höhlenfrau. Es wird gegrunzt, es wird geschoben. Der Höhlenmann bespringt die Höhlenfrau schnell, bevor das Alpha-Männchen reagieren und ihm den Schädel einschlagen kann. So, Beziehungsdrama. Unterlegen wir das Ganze mit Vivaldis vier Jahreszeiten. Was haben wir dann? Dann haben wir 2001 Odyssee im Weltall. Naja gut, da war es nicht Vivaldi, aber ihr versteht, was ich meine. Das ist, man kann, warum bringe ich immer, warum ich immer wieder das versuche, das Niveau zu heben und im nächsten Moment alles mit dem Arsch einreiße. Es wäre, um mich nicht blamieren zu müssen, dass ich doch nicht so hoch, so ein hohes Kulturniveau habe, wie ich gerade tue. Ja, ich weiß nicht. Das wäre auch mal ein Thema für ein Selbstgespräch oder ein Gespräch mit meinem Psychotherapeuten. Ah ja, jetzt merke ich gerade was ganz anderes. Ich bin hier gerade kurz abgelenkt worden. Ich muss mal ganz schnell die Aufnahme unterbrechen. Kleinen Moment. Ja, so, von wegen, da bin ich wieder. Eigentlich wollte ich nur mal kurz aufs Klo. Jetzt komme ich zurück und der Nachbar rät seinen Rasen. Dieses abgezirkelte, sterile Rechteck muss unbedingt jetzt gemäht werden. So ist das halt nun mal, wenn man sich auf die Idee versteift, Podcasts draußen im Garten aufzunehmen. In einer Wohnsiedlung hat man dann nun mal auch solche Geräusche. Das ist blöd. Da wäre jetzt musikalische Untermalung eher so... ja, ich denke mal an den Ritt der Walküren. Apocalypse Now. Nee, hier kann ich nicht weiter aufnehmen, das stört. Ich verziehe mich mal kurz irgendwo anders hin und wir hören uns dann gleich anschließend wieder. Irgendwo muss es doch hier ein bisschen stiller sein. Das wird jetzt nicht so einfach werden, weil der braucht noch eine Weile. So, ich habe mich jetzt mal auf die andere Seite vom Haus verzogen. Ich hoffe, dass es hier etwas angenehmer ist. Da hört man zwar wahrscheinlich die Autobahn am Horizont und die Landstraße, aber naja, besser als der Rasenmäher des Nachbarn. Und jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Gut, bleiben wir nochmal kurz bei der Musik. Antonio Vivaldis 4 Jahreszeiten eignet sich natürlich auch prinzipiell gut, um so eine Geschichte zu untermalen, wie halt eine Beziehungsdrama-Komödie, weil Antonio Vivaldis 4 Jahreszeiten halt auch wirklich für jede Stimmung etwas dabei haben. Von malerischen, hübschen, schönen Momenten, einfach hübsch, schön, so ein Prädikat, das ist so malerische, idyllische Momente, wie sie in einer Beziehung vorkommen, zu dramatischen Momenten. Jeder Beziehung auch vorkommen. Streit, Stress, ist alles da. Auch Momente, die eher komisch oder albern wirken sollen, können gut von den 4 Jahreszeiten untermalt werden. Also da bietet das eine große Reichweite an musikalischer Untermalung und die wird, so ich das bislang gesehen habe, auch gut genutzt. Ja, gut, was passiert genau in der Geschichte? Also zumindest in der ersten Hälfte der Geschichte, soweit ich sie gesehen habe. Diese drei Paare, die sich zum Teil schon sehr lange seit dem College kennen und Tina und... Na, ich habe doch... Habe ich jetzt meine Notizen drüben auf der anderen Seite im Garten liegen lassen? Nee, hier habe ich sie. Kate und Jack, Tina Fey. Tina Fey kennt man von Saturday Night Live. Sie hat später als Produzentin auch sehr viel gemacht und ich kenne sie vor allem aus dieser fantastischen Serie 30 Rock. Wenn man die irgendwo mal im Stream finden kann, lohnt sich wirklich. Kate und Jack, Danny und Claude sind unterwegs an das Seehaus von Nick und Anne, die gerade ihren 25. Jahrestag begehen. Es wird in der Runde auch schön gefeiert und ja, es wird über Seelenverwandte geredet, alle haben so verschiedene Vorstellungen davon. Und am nächsten Tag erzählt Nick den zwei der anderen Männern, Nick und Danny und Jack, beim Spaziergang, beim männlichen Wandern. Ne? Die alte Serie war anders, da war Claude, eine Claudia, ebenfalls italienisch. Nun ist, muss man trotzdem bei gewissen Situationen das Ganze immer noch in Männer- und Frauenaktivitäten aufteilen, habe ich so das Gefühl. Die Männer gehen wandern, während die Frauen zum Einkaufen in die Apotheke gehen. Da ist dann halt Da sind dann halt Kate, Anne und Claude. Naja, auf jeden Fall erzählt Nick, er fühlt sich in seiner Ehe eingeengt und er hält es nicht mehr aus. Seine Frau ist träge und die macht nichts mehr. Die spielt nur noch dieses Pharma-Spiel auf ihrem Laptop und die ist so nichts mehr zu gebrauchen. Er will Dinge erleben und sie will einfach nur noch zu Hause rumsitzen. Er hat ihr extra diese Töpferwerkstatt eingerichtet, selbst eingerichtet und sie macht überhaupt nichts. Man sieht das sogar an einer Stelle. An einer Stelle im Film sieht man Anne vor der Töpferwerkstatt vor der Drehscheibe sitzen, während da ein, was immer da auch auf der Drehscheibe sich irgendwann mal befunden hat, formlos herumwandert, während sie dann nur ihr Pharma-Spiel spielt. Ich hasse dieses Pharma-Spiel. Also ich habe es nie gespielt, aber ich finde die Werbung, die ich ständig sehe, schrecklich zum Kotzen. Das ist auch wirklich so das Synonym für stumpfsinnige Stupidität. Na gut, aber Anne ist nicht stumpfsinnig, sie ist nicht stupide, sie ist halt auch einfach wie alle anderen. Sie ist um die 50 und man verändert sich. Und nicht alle sind mit 50 noch abenteuerlustig. Manche wollen den Ball halt flach halten und Anne gehört eher dazu. Nick möchte Abenteuer erleben und er sagt den beiden anderen, seinen Freunden, nach dem Wochenende wird er sich von Anne trennen, er will die Scheidung. Dummerweise hat Anne ganz andere Pläne, denn sie hat auch schon sowas gespürt. Sie ist ja nicht vollkommen ahnungslos. Sie merkt ja auch, dass in der Ehe irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Das meint sogar Nick. Die ist wahrscheinlich auch froh. Fühlt sich wahrscheinlich genauso einsam. Aber statt dass die beiden miteinander reden, wie das halt in so vielen Beziehungen auch ist, brüten die still und heimlich vor sich hin und kommen dann lieber mit irgendwelchen großen Überraschungen daher. Ja, Nick hat die große Überraschung geplant, sich von ihr zu trennen und Anne hat die große Überraschung geplant, am zweiten Tag des gemeinsamen Wochenendes Nick früh zum Bagel holen in die nächste Stadt zu fahren, 2 Stunden hin und zurück, weil man nur da die besten Bagels kriegt. Das kommt auf Deutsch gar nicht so gut rüber. Auf Englisch ist das sehr viel schöner. Die nächsten Bagel im nächsten Ort, die kann man doch nicht essen, die sind protestantisch. Echte Bagels kann man nur aus einer jüdischen Bäckerei ziehen. Ja, das fand ich sehr schön. Da kommt wieder New York durch. New York, da hat man so ein bisschen Woody Allen im Hintergrund auf der Klarinette spielen. Und während Nick für 2 Stunden oder deutlich länger als 2 Stunden, wie sich herausstellt, aus dem Weg geräumt ist, baut sie eine riesen Feier auf, um ihr Ehegelübnis zu erneuern. Sie will ihn damit überraschen mit einer zweiten Hochzeit, mit einer Ehegelübnisüberholung. Die hat den Pfarrer geholt, der sie damals getraut hat. Die ganzen Familien sind da. Ihr Vater, das ist gespielt von Alan Alda, taucht auf und alle Verwandten und Freunde. Ein riesen Ding. Und die anderen, die natürlich wissen, was eigentlich im Busch ist, die anderen Freunde, sind total geschockt und betroffen und wissen nicht, was sollen wir denn jetzt machen? Ja gut, es ist auch noch so ein Ehegelübnis, ist eine kleine Sache, wir lassen es vorübergehen und keiner erinnert sich mehr dran. Und in dem Moment rollt die ganze Verwandtschaft an und eine Band und was nicht alles. Sagt, oh scheiße. Und natürlich, wie es so ist, ja, jeder reagiert da anders drauf. Der eine wird krank, Jack, wird krank, der ist der Hypochonder, er ist auch der Schwächling, er ist quasi der, also Kate ist in der Beziehung die Stärkere. Sie ist die Ehefrau, die sich um ihren Mann wie um ein zweites Kind auch immer kümmern muss. Hier ist was, Schatz, leg dich hin, während er eher die Wurst in der Beziehung ist. So, oh, mir geht's nicht gut, schau, sogar meine Daumen tun mir weh. So gestresst bin ich, ich muss mich hinlegen. Haben wir keine anderen Bananen? Ich kann so eine Banane nicht essen. Und es ist ganz schlimm, ganz furchtbar. Danny verheimlicht das Ganze vor seinem Partner. Denn Claude ist als impulsiver Italiener herrlich, wirklich schöner, echter italienischer Akzent, denn Claude wird auch in den impulsiven Momenten, spricht er dann auch Italienisch und fällt ins Italienische und das macht super Spaß. Deswegen Wenn ihr dem Englischen mächtig seid, würde ich auch empfehlen, das auf Englisch zu schauen, weil dieser italienische Akzent von Claude in der deutschen Synchro nicht ganz so schön rüberkommt. Ist auch gut gemacht, gute Synchro. Ich kann sie ansonsten wirklich auch ans Herz legen. Da kann ich mal ansonsten gar nicht meckern. Wie üblich ist es immer so, ein paar Übersetzungen funktionieren da nicht so. Ich habe 2 Folgen tatsächlich doppelt gesehen, weil ich sie schon vorher geschaut hatte und gemerkt habe, ach guck mal, die kann ich mir mit meinen Eltern zusammen anschauen, das gefällt mir, und dann habe ich sie auch auf Deutsch gesehen. Und Claude ist im Original, wer spielt ihn? Den Namen hatte ich vorhin hier, Marco Calvani, er ist toll. Es ist so, er ist der Typ, übersorgender Partner. Also während Kate zwar sich um ihren Mann sorgen muss, aber sie ist dann doch eher so wie soll man das sagen? Anne spricht hier an einer Anne, die andere, die so ein bisschen tüttelig und verträumt und ein bisschen träge rüberkommt und immer so mit dem Kopf irgendwo anders ist, redet mit Kate über ihre Beziehung zu Nick, der ja seit die Tochter aus dem Haus ist, hat er das Gefühl, er braucht irgendwas Neues, er wollte sich ein neues Auto kaufen, hat sich jahrelang neue Autos und Händler und Broschüren angeschaut und kommt dann doch immer wieder zu seinem alten roten BMW Sportcoupé zurück, und aber so ist er halt, das ist seine Seele, so klingt seine Seele. Und dann fragt Kate, ja, und wie klingt meine Seele? Und Anne macht und Kate schaut blöd und sagt, ja, das passt, das stimmt. Ja, und das stimmt. Das sind alles sehr ausgeprägte Typen. Claude zum Beispiel ist dieser komplett überbemutternde Typ, während Danny darunter leidet, ständig bemuttert zu werden und diese Genervtheit ständig umsorgt und dass sein Partner sich um ihn Sorgen macht und sich um ihn kümmert. Danny hätte eigentlich in der folgenden Woche einen Stand gesetzt bekommen, eine OP, eine Herz-OP, will er aber nicht machen, hat aus verständlichen Gründen Angst davor, möchte das noch drüber nachdenken, ist zögerlich und kann aber mit seinem Partner nicht richtig drüber reden. Die Kommunikation mit den beiden klappt auch nicht. Und statt dass sie es versuchen, hält er Dinge vor Claude geheim und versucht es mit kleinen Manipulationen. Das ist so das Charakteristikum deren Beziehung. Danny manipuliert seinen Partner, um das zu kriegen, was er will. Das geht bis dahin, dass er die Homepage des Krankenhauses, die Einlog-Kennwörter für die Homepage des Krankenhauses verändert hat, ohne Claude das zu sagen. Und das manipuliert hat, dass Claude nicht mal eben schnell den Termin noch anpassen kann, nachdem Danny gesagt hat, ich muss nächste Woche unbedingt auf die Baustelle, wir bauen da ein neues Hotel und ich muss dahin, ich muss dabei sein, das geht nicht anders. Und nun ist es so, Danny verheimlicht Claude die Sache, weil er sagt, das geht nicht, wenn wir müssen das jetzt hier durchstehen. Claude darf nicht wissen, dass Nick sich eigentlich von Anne trennen will, denn Claude ist sofort im Partymodus, im Hochzeitsmodus. Claude singt mit der Band das vermeintliche Hochzeitslied der beiden, was sich dann auch als eine Lüge von Danny herausgestellt hat, der damals bei seiner Hochzeit einfach nur ein anderes Lied haben wollte und gesagt hat, wir können dieses Lied nicht nehmen. Das war das Hochzeitslied von Nick und Anne. Immer diese ganzen kleinen Manipulationen. Aber Danny sagt, nein, Claude darf das nicht wissen. Der wird hier durchdrehen. Der wird hier total die Riesenkrise bekommen von hysterischen Anfall. Er sagt wirklich, das wird hysterisch. Ich kann hier keinen hysterischen Ehemann, keinen hysterischen Mann gebrauchen, der hier dann am Ende noch in Ohnmacht fällt. Nach langem Hin und Her, ein Gespräch mit Kate, die ihm sagt, du kannst ihm nicht vorlügen, du musst ihm das sagen, entscheidet sich Danny, sagt Claude, ja, Nick will sich von Anne trennen, und Claude reagiert mit, oh, wir werden sehen. was Danny total vor den Kopf stößt, scheinbar haben die beiden eine Beziehung, in der sie sich eben doch nicht so gut kennen, wie sie dachten. Nachdem Claude auf diese Enthüllung komplett gelassen reagiert hat, sagt Danny ihm auch, ja, übrigens, es ist noch was, was ich dir sagen muss, ich habe dich angelogen, ich muss nächste Woche eigentlich doch nicht auf die Baustelle, aber ich will diese OP, können wir nicht nochmal darüber? Und Claude dreht total durch. Also es ist tatsächlich das Klischee, das, vor dem sich Danny fürchtet, der extrovertierte, überdrehte Schwule, der sofort in allem die Drama Queen, aus allem ein Drama macht, die Drama Queen. Es stimmt dann letzten Endes doch. Es ist zwar im ersten Moment widerlegt, er ist ja gar nicht so, wie das Klischee vorschreibt, und ist dann doch so, wie das Klischee vorschreibt, aber nicht auf unangenehme Art und Weise, sondern auf eben eine sehr verständliche Art und Weise. Und das macht ihn nicht zu einem Klischee, sondern nur zu einer komplexeren Person. Es ist tatsächlich so, wie die Leute reagieren, ist hier immer sehr, lass mich das anders sagen. Ein Schluck Wasser, um mich zu sammeln. Ich habe mir neulich abends mit meinem Vater zusammen ein paar MASH-Folgen angeschaut. Hin und wieder machen wir das. Ich habe ihm das vor einer Weile mal gezeigt und er fand das ganz interessant. Und eine, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, das müsste die Folge mit Hawkeye gewesen sein, wo er die Friedensverhandlungen sprengt zur Belohnung ziehen sich dann alle im Lager rote Klamotten an und färben sich die Haare rot. Lauter Nullen heißt die, glaube ich, auf Deutsch. Und das Interessante, was mein Vater danach gemeint hat, war nicht irgendwie auf die Handlung bezogen, sondern seine Beobachtung war, dass amerikanische Comedy sehr stark darauf beruht, dass es typenbezogene Comedy ist. Also darauf, wie die Typen beschrieben werden, wie die Charaktere, wie die Personen funktionieren. Jeder im Lager, jede Person ist ein Typ. Hawkeye, BJ, Margaret, der Colonel, Radar, Klinger, Winchester, alles sind ganz starke, ausgeprägte, genau definierte Typen, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf die verschiedenen Situationen reagieren. Also die Grundlage der Comedy ist, amerikanischer Comedy ist, wir schaffen eine gewisse Situation, haben ein Set von verschiedenen Typen und jetzt schauen wir mal, wie reagieren die darauf und wie können wir aus diesen Reaktionen und den Interaktionen daraus das Comedy-Potenzial erschöpfen. Rausholen, egal. Und genau nach diesem Prinzip funktioniert auch die Serie The Four Seasons. Wir haben hier mehrere sehr stark ausgeprägte, unterschiedliche Charaktere. Was ja auch logisch ist. Es sind drei Paare, die schon sehr lange zusammen sind. Die sind alle so um die 50. Das sind einfach sehr ausgeprägte Charaktere. In dem Alter bist du ausgeprägt. Das ist vielleicht auch das, was mich an der Serie tatsächlich sehr anspricht. Ich bin Single, daher ist diese Beziehungskomödie, und ich bin schon sehr lange Single, die Sache mit den Beziehungen spricht mich nicht so wahnsinnig an. Vielleicht ist es auch ganz gut so, weil mich das unter Umständen wieder mehr in den Alltag holen würde. Ich dachte, ach, nicht schon wieder, Beziehungsprobleme habe ich selber, muss ich mir nicht anschauen, sondern vielleicht ist es gerade das, was mich da auch holt. Vielleicht ist es aber auch, dass es amerikanische Beziehungskomödien sind. Ein deutsches Remake wäre gleich viel zu neurotisch. Amerikanische Neurosen sind anders. Die sind eher komisch. Amerikanische Neurosen sind Woody Allen. Deutsche Neurosen sind suizidgefährdete Tatortkommissare. Vielleicht so. Also es würde, deutsche Paare neurotisch sind, macht es gleich sehr viel weniger Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Ghosts kennt, auch auf Netflix, mit diesem jungen Pärchen, das ein Landhaus erbt, das von Geistern bevölkert ist und sie kann durch einen Unfall die Geister, wow, hier sind gerade noch zwei Geister, zwei Riesentauben auf Augenhöhe an mir vorbeigeflogen. Die örtliche Fauna. Und sie kann die Geister sehen, er von den Pärchen kann sie nicht sehen. Und das ist einfach eine nette, drollige Komödie. Und da gibt es ein deutsches Remake, beziehungsweise es gibt ein Remake der ursprünglichen BBC-Serie, weil auch das amerikanische schon ein Remake ist. Und ich habe mir die erste Folge von dem deutschen Remake angeschaut und habe es nicht ausgehalten. Wie unlustig das sein kann, wenn man das eindeutscht. Dieses Paar ist schon direkt so neurotisch, dass man sich eigentlich die ganze Zeit Sorgen um die macht. Während das Paar in Ghosts, in der amerikanischen Serie, ja, das sind auch zwei Typen, die jeder für sich allein ist, sind beide eigentlich schon eine Katastrophe. Zusammen sind sie eine Vollkatastrophe und es macht unglaublichen Spaß, ihnen dabei zuzuschauen, wie diese zwei hochfunktionalen ChaotikerInnen zusammen als Paar plus zusammen mit den Geistern funktionieren, macht einen Riesenspaß. Während das in der deutschen Version hat man einfach schon so das Problem, oh mein Gott, da bahnt sich jetzt etwas ganz Schreckliches an und wahrscheinlich sind die Geister überhaupt der einzige Grund, warum die noch zusammenbleiben werden. Die werden sich trennen, das ist ganz schlimm, sehr neurotisch. Bestimmt wurde sie als Kind geschlagen oder missbraucht und er, also sowas in der Art. Das ist dann die deutsche Herangehensweise, macht dann einfach keinen Spaß und das ist dann der Punkt, der mich immer sofort wieder in den Alltag zurückreißt, weswegen ich eben lieber amerikanische oder englische Serien sehe, die sind nicht einfach nicht so auf meinen deutschen Alltag gleichgeschaltet. So, wo war ich denn jetzt? Jetzt bin ich raus. Naja, also auf jeden Fall ist es auch hier so, die Situationen sind jeweils da und der Humor wird daraus gezogen, die Comedy, wie die einzelnen Charaktere daraus reagieren. Und sie sind alle sehr charakterstark und charakterausgeprägt. Genau, da war ich ungefähr. Es ist so, dass ab der dritten Folge taucht Ginny auf. Das ist dann Nicks neue Freundin. Denn, Überraschung, sie trennen sich trotzdem. Das ist die zweite Episode, da werden diese ganzen Vorbereitungen getroffen. Die anderen Freunde haben es natürlich nicht geschafft, dicht zu halten. Sie haben alle Nick, während er unterwegs ist, Textnachrichten geschickt in rauen Mengen. Weswegen er auch nicht zwei, sondern deutlich länger unterwegs ist, weil er wahrscheinlich erstmal Panik bekommen hat und drauf und dran war, einfach abzuhauen. Und dann doch zurückkommt, gute Miene zum unangenehmen Spiel macht. Du hast schon so einen Moment das Gefühl, es ist alles gut, es ist super harmonisch, es ist glücklich. Anne sagt ihren Ehegelöbnis, ihr neues auf und alles ist fantastisch schön. Und sie sagt, liebe ich dich? Ja, liebe ich dich jeden Tag, jede Sekunde? Nein, natürlich nicht. Aber ich liebe dich mehr als das. Ich liebe dich in den guten wie in den schlechten Zeiten und sie zählt das auf und sie zählt seine Fehler und ihre Fehler auf und nee, nicht mal das, sondern sie zählt auf, was alles Tolles an ihrer Ehe ist, auch in den Momenten, wo es eigentlich schlimm sein könnte. Also sie zählt nicht seine Fehler auf, das machen andere dann an sehr vielen unangenehmen Stellen, sondern du hast in diesem Moment das Gefühl, oh mein Gott, das könnte jetzt klappen. Nick merkt, was er an ihr hat und in dem Moment, wo er dann ansetzen will, seinen natürlich improvisierten Ehespruch aufzusagen, explodiert hinter ihnen die Töpferwerkstatt. Bumm. Weil er die selber gebaut hat und da keine Fachleute ran hat lassen. Und damit endet die zweite Episode. Die dritte ist dann Sommer auf, ich glaube, Barbados. Und die drei Paare sind im Sommerurlaub, nur dass Anne nicht mehr dabei ist, sondern Nick eine neue Freundin jetzt dabei hat, 20 Jahre jünger, Ginny, und die halt im Vergleich zu den anderen ein vollkommen unbeschriebenes Blatt ist. Die wirkt so nichtssagend, die wirkt nicht dumm. Ich glaube, in der ursprünglichen Verfilmung war die jüngere Freundin, wurde die als sehr naiv hingestellt, so ein naives Püppchen, das Geschenke macht, das ihrem älteren Freund alles glaubt, was der so erzählt. Und die hier ist das nicht. Die wirkt im ersten Moment so, ach ja, das ist so ein Hipster-Girl, sie hat den Urlaub organisiert, weil Nick das wollte und die anderen machen mit, aber es ist ganz schrecklich, es ist so ein Öko-Ressort und die müssen in Zelten schlafen und ich kenne das ja selber, ich bin ja auch über 50. Ab irgendeinem Punkt schläfst du nicht mehr gern im Zelt, auch wenn das Zelt deutlich luxuriöser eingerichtet war, also die Zelte hier, als beispielsweise auf irgendeinem Rockfestival oder Isomatte oder so. Aber trotzdem, man wünscht sich ein Hotelzimmer mit Bad und Dusche und nicht sowas. Das ist einfach alles unangenehm. Es funktioniert nicht richtig. Und Nick will diese ganzen Spaßaktivitäten machen, Paddleboarding, Yoga früh am Morgen, und die anderen sind genervt. Und Danny und Claude setzen sich ab heimlich in das nächste Luxusresort, um dort prompt Anne über den Weg zu laufen, die der ganzen Gesellschaft gefolgt ist, in der Absicht, Nick zu konfrontieren. Und dann kriegt sie aber kalte Füße. Ja, und warum macht sie das? Weil Nick so schlau war, seine ganze Beziehung online zu stellen, und er benutzt immer noch die Familien-iCloud. Ja, dumm gelaufen. Ginny wirkt zu den anderen einfach nur wie halt so eine junge Tussi, so eine junge, bisschen Öko, aber eigentlich halt so, nicht mal Öko ist sie, sondern halt so eine 30-jährige junge Frau, wie wir sie auch tausendfach kennen. Ich glaube, würde diese Serie, wenn dann nur 30-Jährige spielen, hätte ich sie wahrscheinlich sofort wieder ausgeschaltet, weil das die Leute sind, die mir momentan eher auf die Nerven gehen, obwohl ich nicht will, dass sie mir auf die Nerven gehen. Ich möchte nicht, dass mir 30-Jährige auf die Nerven gehen. Ich versuche mich, ich kämpfe zum Teil auch wirklich darum, weil ich weiß, dass deren Anliegen nicht lächerlich sind und nicht einfach mit einem Zucken meiner alten, knochigen, haarigen Schultern abgetan werden, nur weil andere Leute in meinem Alter das gerade demonstrativ immer wieder vorführen, oh, diese jungen Leute. Aber es gibt einfach einen Generationskonflikt, dem ich mich auch nicht entziehen kann. Ich versuche den in meinem normalen Leben nicht auszuleben, aber ich habe tatsächlich relativ wenig Lust, mir diesen Teil der Gesellschaft eben auch noch zeigen zu lassen, wenn ich mir Filme und Serien aktueller Art anschaue. Und da ist es dann auch relativ wurscht, aus welchem Land die kommen. Das ist dann echt unisono, finde ich ziemlich überall gleich unangenehm. Und vielleicht ist es gerade der Punkt, dass die Hauptfiguren alle in meinem Alter sind. Und die sind jetzt auch nicht spießiger oder liberaler oder freakiger oder was. Die sind einfach nur in meinem Alter. Die sind ja auch alle unterschiedliche Typen. Die sind nicht gleichgeschaltet. Überhaupt nicht. Und wie sich herausstellt, ist auch Ginny nicht dieses unbeschriebene leere Blatt. Nicht einfach nur, wie sie alle sagen, ja, das wird jetzt halt die erste von wer weiß Gott wie vielen jüngeren Freundinnen sein, die Nick datet, und zwei Wochen später ist die nächste und so, sondern auch die stellt sich heraus, dass sie deutlich mehr Charakter und deutlich mehr Tiefgang hat, als man im ersten Moment meint. Aber einfach nur, wenn man sie sieht, bei allen anderen habe ich ausgeprägte Gesichtszüge vor Augen. Bei ihr gar nicht. Das ist einfach ein hübsches Gesicht, an das ich mich kaum erinnern kann. Das ist gemein, wenn man sowas sagt, weil das so eine Oberflächlichkeit auch ist, die mir ja selber unangenehm ist. Ah, jetzt muss ich kurz aufhören, da kommt ein Auto vorbei. Der Nachbarin kurz zugenickt, ja, vorbeigefahren. Nette Frau, deutlich netter, als sie verwitwet ist. Auch so eine Beziehungsgeschichte, in die ich jetzt hier nicht im Einzelnen eingehen will. Naja, man hat halt ja auch hier Nachbarn. Und war man der Ginny, ja. Aber man, natürlich muss auch erstmal so eine gewisse Grundstimmung aufgebaut werden. Ah, das geht alles nicht. Und wieder reagieren sie alle unterschiedlich darauf. Es gibt so ein paar sehr bemerkenswerte, also das ist ungefähr so der Punkt an der Geschichte, wo ich bin. Sie waren jetzt in diesem Sommerresort, sie haben auf Anne getroffen, sie haben am Ende holt sie einen Orkan ein Und Nick und Ginny müssen feststellen, hoppla, Anne ist ihnen gefolgt, weil wo wollen sie anders? Sie können nicht wegfliegen, sie müssen irgendwo Zuflucht sorgen und die einzige weit und breit, die ihnen da helfen kann, das ist Anne, weil die ein Zimmer in diesem Resort hat, wo sie dann Unterschlupf finden können. Nick und Ginny trauen sich das allerdings nicht, die sitzen dann unten in der Lobby und müssen dann schon mal ein bisschen Bilanz ziehen, wie das eigentlich gerade in ihrer Beziehung läuft. Das kann so nicht gehen. Nick, der 50 ist, versucht einen auf jungen, aktiven 30-Jährigen zu machen und Ginny, die 30 ist, und sagt, aber ich will überhaupt keinen jungen, aktiven, coolen Typen, ich will einen netten Typen, ich will jemanden, der sich kümmert, der sich sorgt, der mich auch diesen Urlaub hat organisieren lassen, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte, weil er nett ist. Die ganzen coolen Typen, die sie vorher gedatet hat, die hätten das alle nicht gemacht und sie möchte auch seine Freundin sein und keine offene Beziehung führen, was Nick schon befürchtet hat. Oh mein Gott, das kann er nicht und so ist er nicht, aber er will dann so tun, all das. Aber alles durchzogen mit vielen absolut herrlichen, großartigen, komischen Momenten, die einfach Spaß gemacht haben. Was heißt absolut herrlichen, großartigen? Ich mache jetzt hier Superlative, die diese Serie wahrscheinlich gar nicht verdient. Es ist einfach nur komisch, es ist einfach nur schön, wenn sie sich dann ein Bierbike nehmen, um in das Luxushotel fahren zu müssen, weil dieses Bierbike etabliert ist. Und oh mein Gott, nein, wir müssen nicht mit diesem Bierbike. Und dann kommt der Orkan und die einzige Möglichkeit zu entkommen ist, dass sie dieses Bierbike besteigen. Oder Nick, der beweisen will, dass er super aktiv ist und dann eine Klippe hochklettert und dann Seeigel im Fuß hat. Danny und Claude, die sich in das Resort, in das Luxusresort einschleichen, auf peinlichste Art und Weise natürlich sofort enttarnt werden. Alles herrlich komisch. Jack, der von der jungen Ginny beim Masturbieren unter der Dusche ertappt wird, unter der Außendusche, das ist natürlich auch in so einem Öko-Resort, hast dann nur eine Außendusche und dann die ganzen Folgen immer überbetont. Ich hab da gar nicht. Ich hatte da Sand zwischen den Hautfalten. So, oh nein, hör auf, bitte hör auf. Es ist immer nur schlimmer. Und eine der für mich anrührendsten Momente, es gab einige anrührende Momente und da möchte ich nochmal auch mit in die ersten beiden Episoden zurückspringen. Die hatten mit Anne zu tun. Also Ehefrau, / Ex-Frau von Nick. Die immer so ein bisschen als tüttelig, als leicht verträumt, als künstlerisch, aber man kann sie nicht so richtig ernst nehmen. Sie ist so ein bisschen schrullig dargestellt wird. Sie ist ganz offensichtlich das die Erdbeerfrau. Sie ist die Chica Fresa, wie sie von dem Surflehrer genannt wird. Das liegt daran, dass sie halt so ein Erdbeerspleen entwickelt hat. Das kennt man. Manche Leute sammeln Enten, manche Leute sammeln Elefanten. Es gibt so Leute, die irgendwas sammeln, die irgendein bestimmtes Markenzeichen haben und da kommen die dann nicht mehr von weg, weil sie ständig dann Enten oder Erdbeeren oder was auch immer geschenkt bekommen und das dann auch weitermachen und das irgendwie auch schön finden. Gleichzeitig nervt das natürlich ein bisschen, man ist so drauf festgelegt, aber ach, da habe ich wieder eine schöne Erdbeere gefunden und das ist das auch, was Anne so mit sich herumschleppt, dass sie aus ihren Gewohnheiten einfach nicht rauskommt. Nick, der aus seinem alten Leben ausbricht und Anne, die in ihren alten Gewohnheiten festsitzt, in ihrem Trott festsitzt und charakteristisch dafür sind diese Erdbeeren, die sie überall irgendwo hat. Weil und sie erzählt später, als sie in dem Touristenshop, in dem Resort eine lustige Erdbeere findet, so eine kleine Erdbeerenskulptur mit einem Surfbrett, so ein typisches Touristen-Souvenir-Dingens, wie sie zu Tausenden in solchen Touristen-Souvenir-Shops. Moment, Entschuldigung, da ist gerade was. Ach, Gott sei Dank, die Aufnahme läuft weiter. Oh, immer so ein Schreck, wenn man plötzlich sowas... Entschuldigung, jetzt habe ich mich selber abgelenkt. Erdbeere. Ah ja. Sie erzählt dem Typen an der Kasse, ja, sie hat halt bei der Entbindung ihrer ersten Tochter hatte sie ein Pyjama an mit Erdbeeren drauf. Und das fanden alle so lustig, dass sie ihr dann Erdbeeren zum ersten Baby hat sie dann Erdbeeren geschenkt bekommen. Erdbeeren hier, als Figuren, als Stoffe, als Drucke, als Bücher, überall Erdbeeren und immer wieder Erdbeeren. Und sie hat das dann auch weitergemacht. Und sie hat dann selber Erdbeeren gesammelt. Überall Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren. Und der Typ an der Kasse meint, ja, das kenne ich. Meine Mutter sammelt Schweine. Und Ant meint dann nur, ja. Und sie hasst das garantiert auch. Und der andere, Und das ist so ein Moment, als sie gerade ein Dutzend dieser Erdbeerenskulpturen gekauft hat und gesagt hat, und ich hätte gerne noch eins von diesen großen Holzpaddeln. Wer gibt ihr das? Ja, sie hasst das. Natürlich hasst sie das, weil die Frau mit den Schweinen ihr Leben lang auf kleine Schweinchen fixiert ist, selber auch nicht mehr aus der Nummer rauskommt. So ist das. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bin, in Werneck, muss ich auch immer damit rechnen, dass ich alte Sprüche von früher höre. Ich treffe mich gerade viel mit alten Freunden. Bislang ist das ausgeblieben. Das waren jetzt alles sehr nette Treffen, die ich hatte. Sehr schöne Treffen. Aber es ist auch schon mal vorgekommen, wo ich mir irgendwelche alten Sprüche anhören muss. Weil ich zum Beispiel in meinem ersten Jahr nach dem Führerschein, sagen wir mal, unverhältnismäßig viele Pannen hatte. Einfach wie halt so Führerschein-Neulinge sind. Danach hatte ich nie wieder einen einzigen Unfall. Aber ich bin ein schlechter Autofahrer seitdem. Ich bin bestimmt kein schlechterer Autofahrer als andere. Aber die Sprüche, die muss ich mir heute noch anhören. Naja Gott, so ist das halt mal. Das verlässt einen einfach nicht. Man kann sich dann darüber ärgern. Man kann es aber auch einfach hinnehmen. Es ist schwer. Wie geht man damit um? Und Anne ist dann damit umgegangen, nachdem sie den Surflehrer angebaggert hat, weil sie seine, ja, sagen wir es deutlich, Avancen, die er gemacht hat, für Avancen gehalten hat, während es aber, es waren keine Avancen, es waren auch keine wirklichen Flirt-Avancen. Es war nicht so, dass das halt der Surflehrer, der auf der Jagd ist nach einsamen Touristinnen, die er beglückt, das Klischee haben sie Gott sei Dank ausgelassen. Der war einfach nur freundlich und hat mit ihr ein kleines bisschen geflirtet. Das hat man als Zuschauer schon gemerkt, dass sie da gerade sehr viel mehr reininterpretiert, als der Fall ist und vielleicht auch was ganz Falsches. Und dann versucht sie ihn abends in der Bar anzuflirten und will was mit ihm anfangen. Und du merkst ihm an, das ist ihm unangenehm, aber er will nicht unhöflich sein und kommt nicht weg. Und sie packt dann etwas aus, was sie ihm unbedingt zeigen will, weil sie halt auch bei diesem Surfkurs immer noch diesen Schlafanzug anhatte mit den Erdbeeren drauf. Das ganz grauslich war. Und sie packt dann umständlich, lange und umständlich, dieses 10-mal eingewickelte Souvenirskulptur von dieser surfenden Erdbeere aus, die halt für den Flieger schon bruchsicher verpackt ist. Und das dauert und sie fummelt rum. Und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und ich so, oh mein Gott, wird das peinlich. Und stellt ihm das hin, na, und er, ja, ich muss dann mal, und verabschiedet sich. Und wie gesagt, auch nicht unhöflich, ich war dankbar, dass der einigermaßen gut wegkam, aber als Typ, aber eben auch eine unangenehme Situation und sie halt trotz allem total zerstört war, verständlicherweise, und sich auf ihr Hotelzimmer zurückgezogen hat. Und während sie dann am nächsten Morgen am Balkon steht und ihr die Skulptur aus Versehen runterfällt vom Balkon, die da auf dem Geländer stand, und dieses Zersplittern, diese zu Scherben gehende Zerbrechen dieser Figur in ihr was auslöst. Danach geht sie runter in den Souvenirshop, kauft sich ein Dutzend dieser kleinen Figürchen und ein Paddel. Und in einer herrlichen, herrlichen Szene benutzt sie das Paddel wie ein Baseballschläger und schießt diese Figuren und zerschlägt die und schießt die in diesen gepflegten Park vom Balkon aus. Das ist so ein Befreiungsschlag und das tut so gut und das merkt man richtig. Weil sie ist jetzt auch da, wo eben ihr Ex-Mann schon vorher war. Sie befreit sich gerade von dem ja, was sie als alten Ballast empfindet, was halt auch er als alten Ballast empfunden hat, aber natürlich auch er, als er gemerkt hat, oh mein Gott, die hat das alles mitgekriegt, weil ich die Familien-iCloud benutzt habe, das ist auch ganz schrecklich, weil es ja kein, das sind ja keine schlechten Menschen, nur weil sich Paare trennen, immer schwierig, auf wessen Seite man sich schlägt. Auch das, da haben die anderen mit zu kämpfen. Also das kenne ich durchaus. Gar nicht so einfach. Und ja, der Ballast in Form von zerschelperten Erdbeeren. Das fand ich, das war eine Szene, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich das selber auch kenne. Egal, ob das jetzt in Beziehungen ist oder ob man einfach nur irgendein Markenzeichen ewig mit sich rumträgt oder irgendeine Gewohnheit einfach nicht aufgeben kann. Und der Star im Anflug, gerade an mir vorbeigezogen, im Schnabel. Ich höre sie sogar, ihr wahrscheinlich nicht, aber die jungen Stare schreien gerade. Und im Schnabel hat er Futter, Insekten und was nicht was alles. Und er kommt wieder zurück, hat den Kotbeutel, hat sich auf den Kirschbaum der Nachbarin gesetzt und den Kotbeutel fallen lassen in den sauber gepflegten Garten. Edge. So, jetzt habe ich doch noch was vergessen. Als ich vorhin rein ins Haus bin, ist mir nämlich was eingefallen und dann, das wollte ich dann gerade auch noch nachschauen, wenn ich schon gerade in der Nähe war. Der Musiker der Filmmusik, der Soundtrack ist von Jeff Richmond, weil mir nämlich dann tatsächlich noch eingefallen ist, nicht der ganze Soundtrack dieser Serie ist Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten. Es gibt da auch noch deutlich andere Musik, die daran angepasst ist, die auch daran erinnert, etwas modernisiert, aufgepoppt und andere Dinge. Das meiste ist mir tatsächlich einfach nicht in Erinnerung geblieben. Ich wollte es nur noch der Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnen, weil das, was mir einfach geblieben ist, ist Vivaldi. Vivaldi ist eins dieser, die Vier Jahreszeiten, ist eins dieser Stücke, die einfach, die mich auch so ein bisschen, es wird wahrscheinlich eins, die mich so ein bisschen begleitet haben. Es wird eins dieser Stücke sein, dieser ersten klassischen Stücke, die damals als Teenager bei mir Eindruck hinterlassen haben. Klassische Musik haben wir als Kinder häufiger gehört, von den Großeltern oder auch von den Eltern lief hin und wieder mal was. Das war jetzt durchaus nicht fremd für mich, aber ich glaube, die Vier Jahreszeiten, das habe ich tatsächlich als Teenager gehört. Da kam das gerade auf, wo kam das gerade auf über Freunde und hatte mir dann die CD gekauft, die Hundeplatte, wie mein Opa zu sagen gepflegt hat. Caruso singt Vivaldi, einer der schlechtesten und ältesten Witze, aber auch da komme ich nie dran vorbei. Ja, so. Ich glaube, ich höre jetzt hier auf, weil ich, glaube ich, gerade nicht viel mehr zu der Serie sagen kann. Und ja, wie gesagt, ja auch nicht, also nicht nur sagen kann, sondern auch nicht sagen kann. Weil zum einen, mir fällt jetzt nicht viel mehr ein. Ich habe bestimmt das eine oder andere vergessen. Das ist auch nicht so, das ist tatsächlich jetzt auch einfach mal nicht so wild. Ich merke aber auch, ich bin jetzt einfach durch. Ich brauche noch einen Kaffee und die Sonne verschwindet gerade und mir wird frisch. Bevor ich mich wieder verkühle, gehe ich mal nach drinnen und bin mal gespannt, wie es mit der Serie weitergeht. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, sie euch auch anzuschauen. Wie gesagt, läuft auf Netflix, ist ganz unterhaltsam, ist nicht spektakulär, ist nicht der große Superwurf, aber muss es ja auch nicht sein. Beziehungskomödien gibt es wie Sand am Meer. So viele sehe ich von denen nicht. Vielleicht liegt es daran, dass mir die so besonders gut gefallen hat. Die Schauspieler sind toll. Steve Carell macht eigentlich immer Spaß. Tina Fey ist auch großartig. Auch die anderen alle. Ganz tolle Charaktertypen. Macht viel Laune. und die Landschaften. Ich bin gespannt, wo es jetzt in den nächsten, Landschaften hingeht, in den nächsten Jahreszeiten hingeht, in welche Landschaften. Ich weiß von dem Plakat, dass wenigstens einmal auch Wintersport dabei ist. Da werden sie wohl irgendwo dann in irgendeinem Skiresort unterwegs sein. Das ist natürlich blöd. Du hast drei Paare, aber vier Jahreszeiten auf dem Plakat, dem Poster, das die Serie ankündigt, das man jetzt zum Beispiel auf der Wikipedia-Seite sieht, sind jeweils ein Bild für eins der Paare gefüllt mit einer Landschaft / Jahreszeit. Da fehlt zum Beispiel der Sommer. Da ist Frühling, da ist Herbst, da ist Winter. Also der Sommer, ich nehme an, es ist Barbados, der Palmenstrand und alles und so, das fehlt da. Da wären vier Paare besser, aber dann hat man halt auch zu viel. Andererseits hat man jetzt schon vier Parteien. Am Anfang sind es drei Paare, nun sind es drei Paare und eine vierte Einzelperson. Und ich halte es ja durchaus möglich, dass Anne auch noch sich wieder mit irgendjemandem zusammentut. Vielleicht haben wir dann tatsächlich auch ein viertes Paar. Anne mit ihrem neuen Freund, Partner, was auch immer. Also kann alles spannend werden. Vielleicht hält das ja auch nicht mit Ginny. Das ist ja durchaus möglich, dass auch das auseinandergeht. Wer weiß, wie das kann. Und es ist ja auch noch möglich, dass auch die anderen Paare auseinandergeht. Zwischen Jack und Kate grieselt es auch immer wieder. Die sind auch schon sehr lange zusammen und durchaus nicht so harmonisch, wie es sein muss. Und Danny und Claude, das ist von den beiden quasi so ein Dauerdrama-Zustand. Mal abwarten, wie es da weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall schon, das einfach weiterzuschauen. Auch noch hier in der letzten Woche, die ich jetzt hier bei meinen Eltern verbringe, werden wir noch einige Abende dafür frei nehmen, weil es auch einfach gerade schön ist, mit meinen Eltern zusammen was anzuschauen, wo wir dann auch anschließend mal drüber reden können. Und das ist jetzt weder zu anstrengend, noch zu anspruchsvoll, noch zu seicht, sondern gerade richtig, finde ich. Und in diesem Gefühl gerade richtig unterhaltsam, kann ich euch das auch sehr empfehlen. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon gesehen, vielleicht habt ihr Lust, vielleicht habt ihr ja auch Bock, dann hier noch Kommentare zu hinterlassen. Ja, ihr wisst ja, wie das geht, mit Kommentare auf www.der-sumpf.de oder E-Mail at kontakt@der-sumpf.de schreiben, oder ihr findet uns hier, Pluralis Majestatis, uns diesen Podcast, also mich, findet ihr den Sumpf auch auf Blue Sky und immer noch auf Facebook, nicht mehr auf Twix. Und falls ihr Lust habt, mir eine Postkarte zu schreiben, die findet ihr im Impressum. Die kriege ich dann frühestens in einer Woche, weil ich vorher nicht in Köln bin und diesmal mir meine Post nicht nachschicken lasse, weil ich nichts Dringendes erwartet habe. Und ihr wisst auch, es gibt immer noch die Wunschliste, über die ihr mir Tee und Kaffee und Kleinigkeiten schenken könnt. Wie immer sage ich auch hier nochmal, die Wunschliste entspricht keinem Sponsoring. Aus rechtlichen Gründen möchte ich das erwähnen. Dieser Podcast ist nach wie vor gratis. Es ist keine Verpflichtung. Ihr müsst mir nicht schenken, wenn ihr nicht wollt. Wenn ihr einfach nur weiter sagt, falls euch dieser Podcast gefallen hat und den irgendwem empfehlt, freue ich mich. Auch wenn ich das nicht so direkt dann mitbekomme, sondern nur über die Zahlen möglicherweise, mindestens genauso. Denn es ist immer schön, gehört zu werden, wenn man irgendwas zu erzählen hat. So, in dem Sinne, es wird frisch. Der Onkel friert und geht jetzt rein. Der Nachbar ist jetzt auch mit seinem Rasengrundstück fertig. Jetzt könnte ich auch wieder bei den Starren aufnehmen, aber die sind jetzt auch gerade beschäftigt. Egal. So, macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.